Herzliches Willkommen zu unserem zweiten Abend in dieser Reihe Liebe, Sex und Leidenschaft. Und ich freue mich sehr, dass ich Sie wieder begrüßen darf in den Räumen der Liga Leben und Gesundheit jetzt. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir diese Seminarräume nun haben und Ihnen hier auch für länger zur Verfügung stehen können in unseren Angeboten, die wir immer wieder auch machen in Bezug auf Gesundheitsvorsorge, in Bezug auf Lebensbewältigung. Und dieses Seminar, das wir hier miteinander durchführen, in diesen 7 Abenden, will einfach beziehungsfähiger machen, dass wir über Beziehungen nachdenken und über die Grundsätze ein bisschen nachdenken. Die Unterlagen, die werden erst am Ende des Seminars fertig werden. Wer Unterlagen haben möchte, das heißt also die Gedanken ein bisschen zusammengefasst, der möge sich dann bitte bei meiner Frau bei der Rezeption melden, dann weiß ich, wie viele Unterlagen ich vorbereiten muss. Die haben einen kleinen Unkostenbeitrag, ich weiß noch nicht wie viel, es kommt auf den Umfang drauf an, noch, das werde ich Ihnen noch in den nächsten Abenden sagen. Wer aber einfach nur mitschreiben möchte, der kann auch nur mitschreiben. Der Herr Neugebauer ist so lieb und teilt aus, wer einfach ein Blatt braucht und was zum Schreiben braucht, hebt die Hand. Sie können gerne Gedanken mitschreiben, denn einfach nur zuhören, das ist eine Sache, aber sich Gedanken zu machen, ist ein zweites. Ja, schreiben Sie ruhig mit, das ist eine gute Hilfe, sich zu konzentrieren und auf der anderen Seite wertvolle Gedanken mit nach Hause zu nehmen. Für jene, die das erste Mal heute in unserer Mitte sind, ein herzliches Willkommen und eine Information, Sie können jeden Abend auf Kassette mitnehmen. Sie können sich die Kassette ausborgen, kostet nichts. Wenn Sie sie kaufen wollen, dann würden wir einen Unkostenbeitrag von 2 € pro Kassette erbieten. Dann können Sie den Abend, den Sie versäumt haben, also letzten Dienstag, hören. Wir haben das letzte Mal über den Unterschied zwischen Mann und Frau gesprochen. Und ich denke, wir haben doch auf den einen oder anderen Gedanken wieder Wert gelegt und gemerkt, ich bin eigentlich froh, dass ich weiß, wo da die Unterschiede liegen, nicht nur im körperlichen Bereich, sondern auch im seelischen und im geistlichen Bereich. Heute geht es um das Thema Sexualität und das ist etwas, was uns alle auch betrifft. Wir sind ja Menschen. Die Sexwelle selbst überschwappt uns ja immer wieder und ganz besonders in der heutigen Zeit. Sie ist der gegenteilige Pendelausschlag als Antwort auf die verlogene Brüderie der Vergangenheit. Die Sexwelle, man gibt auf der einen Seite der Sexualität zu viel Gewicht, alles ist nur Sexualität und wenn es kein Sex gibt, dann ist eigentlich keine Liebe da. Da wird die Liebe ein wenig falsch verstanden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird sehr viel verschwiegen. Die Kirchen schweigen darüber, wo sie eigentlich reden sollten. Da hat eine Mutter ein 3-jähriges Kind gebadet. Da hat sie sich ein Spiel ausgedacht und hat gesagt und hat so die Körperteile ein bisschen benannt. Was ist denn das? Was ist die Nase? Was ist denn das? Was sind die Ohren? Was ist denn das? Das ist der Mund. Und dann ist sie runtergegangen. Und was ist denn das? Das sind die Hände. Was ist denn das? Was ist der Nabel? Und dann hat der Kleine weiter untergezeigt und gesagt, was ist denn das? Und ist die Mutter in Ohnmacht gefallen. Sie hätte eigentlich wissen sollen, dass die Reise nach Süden geht und dass man irgendwo auch nach unten fragt, was ist denn das? Ja, und warum redet man darüber nicht? Das gehört ja auch dazu zum körperlichen Bereich, wie Hände und Augen und Nasen und Ohren. Da fällt man dann plötzlich in Ohnmacht. Da weiß man dann plötzlich nicht mehr, was man sagen soll. Und dann werden oft viele Fehler gemacht in Bezug auf dieses Thema. Und so möchte ich heute ein wenig darüber genauer sprechen. Wir sollten das Thema Sexualität mit dem nötigen Respekt und mit der nötigen Ehrfurcht begegnen, aber auch mit der Natürlichkeit, denn sie gehört einfach zum Leben dazu. Und wir brauchen hier nicht eine falsche Scham an den Tag legen. Wir wollen hier in rechter Weise dieses Thema angehen. Bevor wir aber das besprechen miteinander, hätte ich gerne, dass wir uns auch so wieder ein bisschen kennenlernen und in kleinen Gruppen miteinander über ein Gedanken sprechen. Und zwar das Thema heute, das wir ein bisschen miteinander im Gespräch diskutieren wollen, heißt, kann denn Liebe Sünde sein? Gibt es im Bereich der Liebe Sünde überhaupt? Und so darf ich Sie bitten, dass wir wieder so 4 Gesprächskreise bilden. Und zwar einen da rechts vorne, der Jörg macht den, ja. Die Doris macht den links vorne, ja. Und da Benni rechts hinten. und Miriam links hinten. Ja? Setzen Sie sich bitte um unsere Gesprächsleiter ein bisschen herum. Begrüßen Sie sich einmal, nennen Sie Ihren Namen und dann besprechen Sie diese Frage. Ja? Es ist ja schön, wenn Sie, das ist ja auch der Sinn des Seminars, sich einfach ein bisschen wohlfühlen in der Gemeinschaft, einander ein bisschen kennenlernen, dass wir uns ein bisschen aussprechen können, Verständnis erwirken. Und ich denke, so ist dieser Gedanke ein bisschen angeregt, um uns in das Thema ein bisschen hineinzuführen. Und wir werden über das eine oder andere sprechen. So sind Sie auch ruhig so frei, mich zu unterbrechen, wenn Sie Fragen haben, dass wir auf das eine oder andere auch eingehen können, was Sie persönlich bewegt. Wobei ich auch sagen möchte, dass ich auch für Sie persönlich da bin, wenn Sie anschließend noch persönliche Fragen haben, weil ich vielleicht das eine oder andere anspreche, was Sie persönlich bewegt. Oder ich bin auch gerne bereit, eine Stunde mal mit Ihnen zusammenzukommen hier am Nachmittag, während der Woche einmal oder am Vormittag, wie es Ihnen geht. Ich bin gerne auch bereit, Ihnen so persönlich als Berater zur Seite zu stehen. Wenn man von der Liebe spricht, dann wird man oft falsch informiert. Liebe ist oft sehr einseitig gesehen und wir müssen ein bisschen von richtiger und pervertierter Liebe sprechen. Die pervertierte Liebe, die falsche Liebe, ist eine Liebe, die echogebunden ist. Das heißt, wie du mir, so ich dir. Wenn du lieb bist zu mir, dann bin ich lieb auch zu dir. Das ist nicht die Liebe, die eigentlich wirklich glücklich macht. Die pervertierte Liebe ist nicht nur abhängig vom anderen, wie er zu mir ist und wie ich dann zu ihm sein kann, sondern sie ist auch abhängig von Stimmungen und Gefühlen. Heute geht's mir nicht gut, heute liebe ich dich nicht, morgen geht's mir gut, morgen liebe ich dich wieder. Und dann kommt eben dieses Lied: Die Liebe ist ein seltsames Spiel, sie kommt und geht vom einen zum anderen. Es ist eigentlich mit dem Gefühl verwechselt worden. Pervertierte Liebe zeigt sich im Haben wollen. Ich will dich, mach mich glücklich, befriedige du mich. Ja? Da geht es also um ein völlig falsches Verständnis von Liebe. Das hat mit wirklicher Liebe nichts zu tun. Das ist pervertierte Liebe, sie ist egozentrisch. Da geht es um mich persönlich und nur um mich alleine. Sie handelt aus der Leere heraus, aus dem Defizit heraus. Ich habe keine Liebe, also bitte liebe du mich. Und dann kann man ja so richtig manipulieren, das haben wir gut gelernt. Damit ich ein bisschen Liebe kriege, mache ich mich schön, blinzle ein bisschen oder raume die Blumen her, um dann ein bisschen Liebe zu bekommen. Und das ist letztlich nicht das, was eigentlich Liebe ist. Wahre Liebe, das ist gut, wenn Sie sich das aufschreiben, dass Sie das nicht mehr vergessen. Wahre Liebe ist leise und zärtlich. Und wenn man das Wort Liebe ein bisschen buchstabiert, dann steht dieses leise, zärtliche unter dem Wort L, unter dem Buchstaben L. Wahre Liebe ist innig, aber auch zurückhaltend. Sie will nicht unbedingt sich in den Vordergrund stellen. Wahre Liebe ist ehrlich und offen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig in einer Beziehung, ob das jetzt Kinder, Eltern sind, wie auch immer. Es ist wahre Liebe, die ehrlich und offen ist. Das B steht für bereit zur Vergebung. Liebe lebt von der Vergebung. Und E, wahre Liebe ist einfühlsam. Sie kann sich hineinversetzen in den anderen. Was hätte er gerne? Was kann ich ihm Gutes tun? Und wie kann ich ihm Freude bringen und ihn glücklich machen? Die Perversion schaut so aus, und das muss ich deutlich ansprechen, wir leben heute in einer Welt, wo voreheliche Beziehungen an der Tagesordnung sind, oder wilde Ehen zum Beispiel, wo man zusammenlebt, ohne verheiratet zu sein. Das kann nie gut gehen. Prostitution, Ehebruch, Homosexualität, Selbstbefriedigung bis hin zur Sodomie, wo Geschlechtlichkeit mit Tieren praktiziert wird. Und wir heute leben in einer Welt, wo Sexualität also so frei gehandelt wird, dass heute es kein Tabu mehr gibt. Aber es muss uns deutlich sein, dass das nie funktionieren kann, dass zum Beispiel diese Dinge, ich denke da jetzt gerade an das Thema voreheliche Beziehungen oder auch einfach Ehebruch, dass man Beziehungen, man einen Seitensprung als vielleicht heilsam für eine Beziehung an führt, so hört man es manches Mal da und dort, das kann nie gut gehen. Denn die wahre Liebe, und das gehört jetzt auch zur Sexualität dazu, braucht ein auf den anderen einspielen, ein den anderen kennenlernen und hineinversetzen in den anderen. Das geht nicht mit einem One-Night-Stand, so ein schnelles Glück. Das kann nie gut gehen, das braucht ein mehr an nur körperliches Zusammensein. Wir werden das noch in den nächsten Arbeiten deutlich machen, dass hier Sexualität nicht nur ein Verbinden zweier Organe ist, sondern dass da viel mehr dahinter steckt als nur ein körperlicher Bereich. Wie kommt es dazu? Auf der einen Seite wird das Bedürfnis überbetont heute. Man hört es an allen Ecken und Enden und letztlich wird alles auch mit der Sexualität verbunden. Sehr viel zum Beispiel, ich denke da, ob das jetzt Werbung ist, wenn Sie auf die Plakate schauen, die sind alle voll von Sexualität, ob das jetzt eine Reifenfirma ist, die Reifen verkauft und da steht eine nackte Frau dazwischen, zwischen den Reifen, wie auch immer es ist. Es wird heute sehr überbetont, dieses Thema. Auf der anderen Seite muss man erkennen, dass Konsum, das heißt also, wenn man nur konsumiert und die Liebe jetzt in einem Konsumdenken versucht auszuleben, in eine Leere bringt und dementsprechend brauche ich dann irgendwo wieder eine Fülle. Und jetzt, wenn ich es zu Hause nicht kriege, dann hole ich es mal bei der Nachbarin oder wo auch immer es ist. Einseitige Aufklärung, auch das ist ganz, ganz traurig. Jetzt ist wieder eine neue Aufklärungsbroschüre herausgekommen in den Schulen und es ist traurig, wenn man sich das anschaut, was da den Kindern serviert wird an Aufklärung. Die haben also überhaupt keine Ahnung von wirklicher Sexualität, von wahrer Liebe. Da geht es nur mehr um ein pervertierte Liebe, von der wir kurz schon gesprochen haben. Blindes Vertrauen in die Allgemeinheit. Weil es alle tun und weil es jeder macht, jetzt muss es richtig sein. Und ich denke, wir sollten das festhalten, dass wir lebendige Fische sein sollten. Und Sie wissen, dass lebendige Fische gegen den Strom schwimmen. Tote Fische schwimmen mit dem Strom. Das heißt, wenn wir so ein blindes Vertrauen in die Allgemeinheit haben, weil es heute allgemein gang und gäbe ist, weil es heute jeder macht, ist es deshalb nicht richtig. Und das müssen wir auch ein bisschen vor Augen führen. Und letztlich, wenn man dann auch die Kraft hat, dagegen anzukämpfen, wird auch das Leben ein bisschen glücklicher sein. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, es kommt auf meine Lebenseinstellung drauf an. Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen, auf meine Lebenseinstellung. Leben heißt lieben oder lieben heißt leben. Das gehört zusammen. Das Leben ist eigentlich nur von der Liebe getragen. Umgekehrt, leben können wir nur von der Liebe und Liebe ist Leben. Und wenn wir jetzt die richtige Einstellung zum Leben haben, dann haben wir auch die richtige Einstellung zur Liebe. Und wenn wir die falsche Einstellung zum Leben haben, dann wird auch eine völlig falsche Einstellung zur Liebe die Folge sein. Da möchte ich ein bisschen hinführen. Wenn ich zum Beispiel von diesem humanistischen Weltbild ausgehe, dass der Mensch ein Zufallsprodukt ist, dass er sich entwickelt habe aus einer Ursuppe hin über die Zelle bis zum Tier, bis zum Menschen, dass er das Maß aller Dinge ist, dann ist dementsprechend meine Einstellung zum Leben die. Abtreibung ist selbstverständlich. Denn wenn ein Mensch behindert ist, dann passt er nicht mehr in meine Gesellschaft hinein. Und wenn ich nach diesem evolutionistischen Weltbild lebe, dann überlebt der Stärkere und der Schwächere muss sterben. Das ist einfach evolutionistisches Weltbild. Und nach dem leben dann auch unsere, oder nach dem ist auch dann unsere Liebesbeziehung eingeplant. Dann passt eben das Kind nicht, weil das Kind jetzt behindert ist, oder es behindert mich überhaupt in meiner Reisetätigkeit mit meinem Freund oder wie auch immer. Und dann wird einfach abgetrieben. Oder die Emanzipationswelle ist eine Folge davon, dass nicht es einen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau, sondern dass Mann und Frau letztlich das Gleiche ist. Es wird gleich geschaltet. Die Frauen können Männer sein, die Männer können Frauen sein und wehe, wenn es nicht so ist, dann sind wir böse aufeinander. Das ist die Emanzipationswelle, die aus diesem Gedanken ideologischen Hintergrund kommt, dass hier der Mensch das Maß aller Dinge ist. Auf der anderen Seite die Situationsethik. Haben Sie schon was gehört von der Situationsethik? Ein Beispiel. Sie wissen ja, dass Stehlen Sünde ist, falsch ist, dass man es nicht macht. So, jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben einen Partner, der ist todkrank. Und der braucht ein Medikament und in der Apotheke gibt es ein Medikament, das würde ihm helfen. Nur das Medikament ist wahnsinnig teuer. Das können Sie sich nicht leisten. Und jetzt sagen Sie sich, bevor mein Mann stirbt, stehle ich das Medikament. Und Sie gehen und brechen ein. Ist das richtig oder nicht richtig? Haben Sie richtig gehandelt oder nicht richtig? Das ist schwierig, gell? Ja und nein, nicht? Situationsethik. Das heißt, in einer Situation ist es richtig und in einer anderen Situation ist dasselbe falsch. Die Kreuzzüge bei den Christen ja auch, nicht? Normalerweise ist Töten falsch, nicht? Aber wenn es für eine gute Sache ist, fürs Christentum ist, dann kannst du Leute umbringen. Das ist Situationsethik. Das ist so, dass man also Dinge, die sonst falsch sind, in einer anderen Situation rechtfertigt und sagt, das muss ich so machen, weil sonst, und dann kannst du es einfügen. Und das kommt aus einem falschen humanistischen Weltbild heraus und dementsprechend wird meine Beziehung zur Liebe auch eine völlig falsche sein. Scheidung und Wiederheirat zum Beispiel. Ja, wer sagt, warum bis der Tod euch scheidet? Woher haben wir denn das? Ne? Heute, wenn Sie in den Fernsehen, in diesen Shows, in diesen Hochzeitsshows ein bisschen genauer hinschauen, werden die Paare zwar sagen sie ja, aber es steht, sie sagen nicht mehr, bis der Tod euch scheidet. Heute heißt es vielleicht, solange es gut geht. Ich heirate dich, ja, solange es gut geht. Oder so, solange ich ein Gefühl habe für dich, oder wie auch immer. Es geht sogar auf Zeit heute, Liebe auf Zeit. 2 Jahre, machen wir es einmal. Ist ja ganz klar, woher kommt denn das, ein Mann, eine Frau für immer zusammen, bis der Tod euch scheidet? Das kommt von einem anderen Weltbild. Rechte der Kinder. Das humanistische Weltbild sagt, jeder ist gleich. Auch die Kinder sind gleich und die haben die gleichen Rechte wie die Menschen, wie die Erwachsenen. Kinder an die Macht, haben Sie gehört? Was herauskommen ist oder was herauskommt, das sehen wir ja. Kinder können nicht gleichgeschaltet sein mit Erwachsenen, denn sie müssen lernen, die haben noch nie, es wäre völlig falsch, dass die Mutter sagt zum Kleinen, na, was willst du denn heute, willst du Eis oder willst du ein Spinat? Der weiß ja selber nicht, was er will. Sexuelle Revolution ist die Folge eines völlig falschen Weltbildes. Man hat keine Verantwortung irgendjemandem gegenüber. Euthanasie, das heißt Sterbehilfe. Wenn einer sagt, ich möchte sterben, dann bring ihn um, gib mir meine Spritze, du tust was Gutes, oder Selbstmord. Wer sagt, dass ich das nicht tun darf? Der Mensch ist das Maß aller Dinge, humanistisches Weltbild. Und wenn der Mensch sagt, so jetzt will ich sterben, dann darf er sterben. Verstehen Sie? Meine Lebenseinstellung ist so wichtig in Bezug auf die Liebe. Wenn ich nämlich ein falsches Weltbild habe und die falsche Lebenseinstellung habe, dann werde ich auch ein völlig falsches Bild über die Liebe haben. Wie schaut das christliche Weltbild aus? Das ist ein bisschen anders. Das christliche Weltbild, und ich nehme an, dass ich hier zu Christen spreche, ohne dass ich sie jetzt da in irgendeine Religionsgemeinschaft treiben möchte, wir als Christen, wir glauben, dass die Welt geschaffen ist. Und wir haben das letzte Mal ein bisschen angedeutet und merkt, es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen Mann und Frau. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde als Frau und als Mann. Und damit hat jeder seine Rechte, aber man kann sie nicht austauschen. Die Frau kann nie den Mann ersetzen und der Mann kann auch nicht die Frau ersetzen. Und darum brauchen wir einander und ergänzen einander. Das war letztes Mal so ein bisschen unser Gedanke. Das christliche Weltbild spricht von Autoritäten. Der Vater ist eine Autorität in der Familie, die Mutter ist eine Autorität in der Familie. Die Kinder haben auch diese Autoritäten zu respektieren. Das hilft ihnen im Reifwerden, im Fähigwerden zur Liebe. Eltern, aber auch gleichzeitig gibt es andere Autoritäten, wie zum Beispiel der Lehrer, wie zum Beispiel die Staatsautoritäten. Heute wird ja keine Autorität mehr akzeptiert. Heute geht der Schüler in die Klasse und schießt die Leute um, weil sie nicht passen. Kommt aus einem völlig falschen Weltbild heraus. Reines Gewissen. Da geht es darum, dass ich doch irgendwo einer größeren Macht verantwortlich bin und dass ich überlege, was ich tue, dass ich nicht einfach sagen kann, mir, ich bin das Maß aller Dinge, mir ist jetzt nach Sex zumute und jetzt komm her. Ein reines Gewissen. Vergebung. Ja, dass wir für den anderen da sind und dass wir sagen, du, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, und dass wir auch Vergebung schenken können. Dass der Mensch eine Persönlichkeit ist und dass er aus dieser Persönlichkeit heraus auch einen Wert hat. Nicht, weil er jetzt so schön ist und weil er so reich ist oder sonstiges, sondern weil er eben als Mann und als Frau eine Persönlichkeit ist, darf er auch eine wertvolle Persönlichkeit sein und sich als wertvoll erkennen, weil er geschaffen worden ist, geplant und gewollt ist. Moralische Freiheit. Dass wir Freiheit haben, Dinge zu tun, von denen wir sagen, die wären gut dem anderen und wir wollen ihm helfen und ihn glücklich machen, aber auch Dinge zu lassen, wo wir sagen, halt, das ist eigentlich nicht richtig und das bleibt, ob das jetzt eine ÖVP-Regierung ist oder FPÖ-Regierung ist, da ändert sich nichts, ob das Wetter schön ist oder schlecht ist, ob ich Hunger habe oder nicht Hunger habe, ich habe gewisse moralische Einstellungen, wo ich sage, das kommt nicht in Frage in meinem Leben. Ich möchte dir treu sein. Zum Beispiel bis ans Ende. Diese Idee, die kommt vom Schöpfer. Ein Mann, eine Frau, für immer zusammen oder die vorehelichen Beziehungen und so weiter, die auch hier nicht ideal sind in diesem Zusammenhang. Der Sinn im Leben, wo ich weiß, ich habe einen Sinn im Leben, ich weiß, warum ich da bin, ich bin wertvoll, ich weiß, wohin ich gehe, ich habe ein Ziel, ich bin nicht ein Zufallsprodukt, ein blinder Auswurf irgendeiner Ursuppe, wo ich nicht weiß, warum ich überhaupt da bin und wohin ich gehe. Also, wenn wir die richtige Lebenseinstellung haben, haben wir auch die richtige Einstellung zur Liebe und zur Beziehung und zur Partnerschaft. Der Fluch falsch verstandener Liebe, wo man also dann völlig sich befreit und das humanistische Weltbild hat, ist letztlich, dass die Empfindungen abgestumpft werden, weil man ja nach seinen Gefühlen und nach seinen Trieben lebt. Und wenn man da nur mehr nach seinen Gefühlen und Trieben lebt, dann wird man einfach abgestumpft. Und das ist Tatsache. Am Anfang beginnt es noch mit Katalogen, die man anschaut. Wäschekatalogen, die noch sehr aufreizend sind und sehr interessant sind. Aber wenn man das öfter macht, dann wird der Wäschekatalog nicht mehr aufreizend sein. Dann brauchst du schon Pornografie. Dann kommt der leichte Sex und dann kommt die Hardcore und dann wird es immer stärker und immer schlimmer und immer brutaler. Die Bilder müssen immer intensiver werden, es wird das Gefühl immer abgestumpfter. Der Mensch kann gar nicht mehr wirklich zärtlich und sensibel sein, weil er immer mehr und mehr und mehr braucht. Nervosität und Gereiztheit. Sexuelle Energie, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist kreative Energie, ist Kraft, ist Nervenkraft. Und da gibt es Leute, die meinen, sie müssten da dreimal, viermal am Tag Sex haben. Da ist kein Wunder, dass sie dann solche Nerven sind, weil sie die Kraft eigentlich über die Maßen ausnützen. Appetitlosigkeit durch Naschen, das wissen wir alle, wenn wir zu viel naschen, dass wir dann Mittag keinen Hunger mehr haben. Und dasselbe gilt auch auf der sexuellen Ebene. Wenn man dort ein bisschen nascht und da ein bisschen nascht, dann darf man sich nicht wundern, dass man dann zu Hause keinen Appetit mehr hat. Auch hier die Folge falsch verstandener Liebe. Lustlosigkeit ist die Folge bis hin zur Unfähigkeit der Liebe. Das heißt also tatsächlich ist es in der Beratung und in den Erfahrungswerten herausgekommen, dass Menschen, die so übertrieben ihre Sexualität ausleben, nach dem humanistischen Weltbild, du kannst machen, was du willst, weil Wein, Weib und Gesang, ne? Fressen, Saufen, Sex, das ist das Wichtigste, wenn wir das haben, dann sind wir glücklich, dann wird der Mensch einfach unfähig, tatsächlich unfähig zur Liebe. Das geht bis hin, dass der Mensch überhaupt keine Sexualität mehr haben kann. Das ist die Folge davon. Geschlechtskrankheiten, auch eine Seite, die ich nur so nebenbei ansprechen möchte. Jetzt möchte ich einige Dinge aufführen, die sehr wichtig sind in Bezug auf Mythen. Wir haben oft verschiedene falsche Mythen über die Sexualität. Zum Beispiel ein Mythos sagt, Sex ist etwas Schlechtes. Haben Sie vielleicht sicher schon gehört. Sex ist was Grausiges, weil das hat mit Dingen zu tun, die zwischen den Beinen ist und das ist grausig. Ja. Stimmt nicht. Ich muss davon wirklich Abstand nehmen, das ist eine völlig falsche Sicht. Wenn wir von dem christlichen Weltbild ausgehen, dürfen wir sagen, die Sexualität ist eine Gabe Gottes, eine Gabe des Schöpfers. Sie ist eine heilige Gabe, die wir in Anspruch nehmen dürfen. Sie ist etwas Schönes, die mit Segen verbunden ist. Sogar die Kirche hat das irgendwie dargestellt als schlecht. Und wenn du heilig bist, dann brauchst du es nicht mehr. Und je heiliger du bist, desto weniger Sex brauchst. Und die Priester, die brauche ich nicht mehr weiterreden, sie verstehen, was ich meine. Aber das stimmt nicht. Wenn sie als katholischer Christ die Bibel lesen, dann werden sie draufkommen, dass das gar nicht stimmt. Dass Gott dem Adam und der Eva die Sexualität schon am Anfang geschenkt hat, hat sogar gar keine Sünde gegeben. Ja? Und dann steht sogar drinnen in der Bibel, dass Bischöfe verheiratet sein können. Sie sollten sogar verheiratet sein. Weil wie soll er einer Kirche vorstehen und sagen, was es heißt, Familie zu haben, wenn er nicht selber eine macht? Soll er selber mal vorführen. Also ein kleiner Hinweis nur, das ist ein Mythos. Sexualität ist eine Gabe des Schöpfers, die wir in Anspruch nehmen dürfen. Wenn wir sie rein und heilig sehen, dann wird sie auch schön sein. Ein zweiter Mythos, der immer wieder in den Geistern, der in den Köpfen herumgeistert, ist, Sexualität ist nur zur Zeugung von Kindern da. Haben Sie das schon gehört? Auch falsch. Sexualität ist nicht nur zur Zeugung von Kindern da, es ist eine Möglichkeit, aber sie ist auch zur Freude des anderen geschenkt worden. Sexualität ist eine Gabe Gottes, die auch zur Freude gegeben ist. Und der Schöpfer, der hat sich was dabei gedacht, wenn er die Geschlechtsorgane mit gewissen feinen Nervenzellen ausgestattet hat, das ist ja ein Wunderwerk, das Menschenwerk, wenn Sie das ein bisschen genauer betrachten, gewisse Stellen, die ganz besonders empfindlich sind, und da glaube ich, muss man noch einiges lernen, um dem anderen wirklich glücklich zu machen, als eine Gabe auch der Freude, die wir dem anderen machen können. Das heißt also, Sexualität, ja, ist auch ein Mythos, ist mein Bedürfnis, das gestillt werden muss. Man sagt, Sex ist wie Essen und Trinken. Ja, wenn ich Hunger habe, dann muss ich essen. Und wenn ich einen sexuellen Drang habe, dann brauche ich Befriedigung. Und das stimmt nicht. Sexualität, und das werden wir noch ein bisschen ansprechen, ist mehr als nur ein Bedürfnis, mehr als nur ein Trieb. Ist zur Freude gegeben, die wir den anderen schenken können. Und ich denke, wenn man das wirklich in einer richtigen Art und Weise sieht, kann man den anderen glücklich machen. Und das ist generell ein Thema. Die Geschlechtsorgane sind eigentlich dazu da, den anderen glücklich zu machen. Und nicht in erster Linie, um selbst mich zu befriedigen. Und das sind eigentlich ganz wichtige Gedanken, die wir an den Anfang stellen sollten. So, der Unterschied zwischen Mann und Frau, den haben wir schon einmal ein bisschen angesprochen, gell? Heute ein wenig in Bezug auf die Sexualität. Und zwar ist es tatsächlich so, dass der Mann und die Frau auch im Geschlechtlichen unterschiedlich sind. Und das müssen wir jetzt ein bisschen ansprechen. Nicht nur in der unterschiedlichen Bauart der Organe, sondern eben auch in der Art, wie man Sexualität auslebt und wie man Sexualität erlebt. Und ich denke, dass das sehr wichtig ist, dass man versteht. Man sieht alleine schon an der Art, wie der Mann vom Schöpfer gemacht worden ist und wie die Frau gemacht ist, der Unterschied. Der Mann ist der, der auf die Frau zugehende Teil. Er ist der, der auf die, der aktive Teil ist, der die Führungsbefähigung hat, der Disziplin und Abenteuerlust hat. Er ist eher der, der beginnt, weil das irgendwo in seinem Inneren schon gegeben ist. Er hat übrigens auch einen viel, viel höheren Testosteronspiegel. Das ist ein Hormon, das zur Geschlechtlichkeit, zur Sexualität führt, als die Frau. Es ist ganz klar, dass also der Mann da ein bisschen aktiver ist als die Frau. Das ist ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Die Frau ist die Aufnehmende, die Empfangende, die Umschließende, die Schutzschenkende, die letztlich Fürsorgliche, der fürsorgliche Teil. Gut, das ist einmal allein von der Art und Weise, wie Frauen und Männer gebaut sind. Haben Sie die Hausaufgabe mit? Darf ich einmal bitten, nehmen Sie es einmal zur Hand. Jetzt wird es nämlich interessant. Schauen wir mal, da haben wir, wenn heute einer da ist, der noch keine Hausaufgabe hat, vielleicht hat der Herr Neugebauer noch eine, dann zeigen Sie einfach auf. Er wird sie Ihnen geben. Bedürfnisse, die Bedürfnisse. Und da hätten Sie eigentlich die Aufgabe gehabt, die Reihung durchzuführen. Und zwar von gewissen Bedürfnissen, Gemeinschaft und Kontakt, Anerkennung, Wertschätzung, Aussprache und Vergebung, sexuelle Erfüllung. Und Sie hätten eine Reihenfolge setzen sollen. 1, 2, 3, was ist für mich wichtig? Das Wichtigste, Zweitwichtigste, Drittwichtigste und so weiter. Und dann, was glaube ich, was für einen Partner wichtig ist? Zweitwichtig, drittwichtig, viertwichtig. Und wenn ihr das dann miteinander verglichen habt, was ist da herausgekommen? Habt ihr völlig gleiche Bedürfnisse? Wo sind die Ehepaare? Nix, gell?
Kein Gleichklang.
Kein Gleichklang. Ja, das ist aber selbstverständlich, dass das nicht... Ich hätte Probleme, wenn es Gleichklang wäre. Schauen Sie mal, machen wir Folgendes. Nehmen wir mal diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Geborgenheit, Kameradschaft, Liebe, Zärtlichkeit, Gefühl, Heim und Familie, sexuelle Erfüllung und Gehilfe sein. Wie würden die Damen das reiben? Was wäre für Sie das Wichtigste? Zweitwichtigste, drittwichtigste, viertwichtigste? Und wie würden es die Herren der Schöpfung reiben? Und jetzt brauchen wir keine falsche Bescheidenheit an den Tag legen, gell? Seien wir ganz offen und ehrlich. Wir haben ja gesagt, wahre Liebe ist offen und ehrlich. Sind wir ganz ehrlich zueinander. Und das wird Ihnen helfen, auch in dem Gespräch dann miteinander, wenn Sie nach Hause gehen, dass man auch über die Sexualität offen und ehrlich reden kann. Haben Sie schon eine kleine Reihung gemacht für sich? Also Sie brauchen nicht aufzeigen, Sie brauchen da jetzt nicht was irgendwie, um es dort zu outen. Aber schauen Sie mal auf Ihre Reihung oder denken Sie mal nach, wie würden Sie es reihen? So, jetzt haben wir eh schon da drauf. Machen wir mal den Mann, schauen wir uns den Mann an. Der Mann hat generell, man hat das herausgefunden, generell, an der ersten Stelle Kameradschaft. Ja, gut, dass man im Seminar ist. Schreiben Sie sich das auf, merken Sie sich das, oder es gibt dann ein Buch auch darüber, wo diese Dinge drinnen stehen. Zweitens, man glaubt es nicht, das Bedürfnis nach sexueller Erfüllung. Jawohl, das ist so. Das ist der Unterschied zwischen Mann und Frau, den werden wir jetzt noch kennenlernen. Drittens, Liebe, Zärtlichkeit und Gefühl, so reihen es die Männer meistens, oder durchwegs, vielleicht haben Sie gleiche Unterschiede, das kann schon sein. Aber generell, viertens Heim und Familie, fünftens Gehilfe. Das sind die Männer. Und jetzt schauen Sie mal, was die Frauen sagen. Ah, die Geborgenheit kommt noch hin, ja? Die sechste. Und jetzt vergleichen wir das mit der Frau. Sie hat an der ersten Stelle, Achtung, Liebe, Zärtlichkeit und Gefühl. Hört, hört. An der zweiten Stelle Geborgenheit, an der dritten Stelle Kameradschaft, an der vierten Stelle Heim und Familie und dann kommt lang nichts und sexuelle Erfüllung ist erst an sechster Stelle. Sehen Sie da den Unterschied? Das ist so. Das ist von dem Schöpfer auch so gegeben. Und richtig, richtig. Daher gibt es. Das ist es. Daher gibt es ja so viele Probleme, weil da die Wertung völlig eine andere ist. Aber, und das soll Ihnen jetzt helfen, ihr Frauen, wenn ihr die Bedürfnispyramide der Männer noch einmal vor Augen habt, ich habe es mir da noch einmal hingeschrieben, ist tatsächlich so, dass der Mann an der ersten Stelle Kameradschaft hat. Und wenn Sie ihn glücklich machen wollen, dann seien Sie ihm ein guter Kamerad. Zweitens, sexuelle Erfüllung. Das ist einfach dem Manne ganz besonders eigen. Das sind wir nichts Utopisches. Auf der anderen Seite, wir Männer, wir müssen auf die Frauen eingehen. Und was brauchen sie? Nicht sexuelle Erfüllung, sondern Liebe, Zärtlichkeit und Gefühl. Und sie braucht Geborgenheit. Und wenn die Frau das bekommt, dann wird sie auch gerne sich schenken. Und wenn wir das wissen, dann hilft uns das in der Beziehung zueinander. Wir können das Egoisten sein und dann wird es nicht geben. Wenn wir aber jetzt aufeinander eingehen und sagen, schau, wenn ich weiß, mein Schatz, du hast diese Bedürfnisse, dann will ich sie dir abdecken. Wenn natürlich zu Hause die Lampen noch immer nicht eingeschraubt ist, wo sie schon 100 Mal gesagt hat, du sollst das machen. Ja, Heim und Familie. Ne? Und du nicht zu Hause bist und nur wenn du heimkommst, jetzt gleich Sex haben möchtest und es muss sofort funktionieren, dann wirst du dir wundern, dass es nicht geht. Ich glaube, wir müssen da wirklich aufeinander ein bisschen eingehen und das lernen, diese Bedürfnisse, diese Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse zwischen Mann und Frau zu verstehen. Ja? Eine Frau möchte geliebt werden. Ein Mann bewundert. Nehmen Sie das mit. Und Sie werden Wunder erleben, wenn Sie das anfangen. Wenn der Mann anfängt, die Frau wirklich zu lieben, aber jetzt, wenn hier heißt geliebt werden, dann meint nicht das Wort Liebe Sexualität, sondern Zärtlichkeit, Streicheln, ohne gleich ans Ende zu denken. Und ein Mann möchte bewundert werden. Das heißt also, seine Männlichkeit wieder in den Vordergrund gestellt bekommen. Ja, noch einmal kurz zusammengefasst, die drei wichtigsten Bedürfnisse der Frau nach Zuneigung, nach Verständigung und nach ehrlicher Offenheit. Beim Mann nach sexueller Erfüllung, freizeitlicher Gemeinschaft und Attraktivität des Partners. Auch das gehört dazu. Wenn wir das ein bisschen beachten, verstehen lernen, dass da ein Unterschied ist zwischen Mann und Frau, dass wir nicht alle gleich sind und meinen, alle müssen so denken wie ich, und die Männer meinen, die Frauen müssen so sein wie wir, und wenn es nicht so sind, dann sind wir enttäuscht, und auf der anderen Seite die Frauen zu den Männern. Männer sind anders und Frauen auch. Ja, da steht ein Wort, Männer wollen Sex und Frauen wollen Liebe. Das stimmt nicht ganz. Es ist nicht ganz korrekt. Frauen hören von den Müttern oft, weißt du, mein Kind, Männer möchten immer nur das eine. Das stimmt nicht ganz. Da muss man auch sehr vorsichtig sein. Und da muss ich auch sagen, passt denn auf, wenn ihr Freund, jetzt einmal ganz bewusst ihr Partner, wenn der einmal kommt und sie streichelt, dann muss das nicht immer bei ihnen eine Angst, Euphorie hervorrufen und sie sich zurückziehen, weil sie meinen, wenn er mich streichelt, dann wieder gleich das Letzte. Reden Sie sich aus, sprechen Sie sich aus, seien Sie offen in der Beziehung miteinander, dann weiß man, schau, brauchst du keine Angst, ich streichle dich nur. Dann können Sie es auch genießen, ja? Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man darüber redet. Männer, und das muss man auch verstehen, und da ist da auch der Unterschied zwischen Mann und Frau, Männer werden über die Augen stimuliert. Frauen mehr über die Ohren, Frauen sind auditiv. Das heißt, wenn du ihr zärtliche Worte sagst, wenn du ihr liebevolle Worte sagst, ist das für sie ganz bewusst eine Herausforderung. Bei den Männern hingegen, da wirkt das Visuelle. Ja, wenn eine Frau mit einer Reizunterwäsche vor uns steht, dann ist das für uns etwas Anziehendes. Für eine Frau ist das überhaupt nicht anziehend. Die sagt sich, was ist da schön drauf? Ja? Aber das müssen Sie verstehen. Das ist einfach der Unterschied zwischen Mann und Frau. Die Männer sind einfach auf die Augen ausgerichtet und die Frauen sind eben anders. Ich habe da ein böses Beispiel. Das muss ich Ihnen vorlesen. Aber ich glaube es nicht ganz. Ich sage es Ihnen nur. Wie man eine Frau immer und überall zufriedenstellt. Ihr Männer, passt auf. Man muss sie liebkosen, loben, verhätscheln, massieren, ihr Sachen reparieren, sich in sie hineinversetzen, ein Ständchen bringen, ihr Komplimente machen, sie unterstützen, ernähren, beruhigen, reizen, ihren Willen lassen, sie beschwichtigen, sie anregen, sie streicheln, sie trösten, in den Arm nehmen, überflüssige Pfunde ignorieren, ja, mit ihr kuscheln, sie erregen, ihr beruhigende Worte zuflüstern, sie beschützen, sie anrufen, in ihr jeden Wunsch von den Augen ablesen, mit ihr herumknutschen, an sie sich schmiegen, ihr verzeihen, ihr nette Kleinigkeiten mitbringen, sie unterhalten, bezaubern, ihre Einkaufstasche zu tragen, gefällig sein, sie faszinieren, sie um sie kümmern, ihr vertrauen, sie verteidigen, sie einkleiden, mit ihr angeben, ja, sie anerkennen, verwöhnen, umarmen, für sie sterben, von ihr träumen, sie necken, ja, sie drücken, ihr nachsichtig sein, sie zum Idol erheben, den Boden unter ihren Füßen verehren. So, wie man einen Mann immer und überall zufriedenstellt, erscheinen sie nackt. Ja, es ist ein Schwarz-Weiß-Malen, aber es ein Kernchen Wahrheit ist da drinnen. Ein Kernchen Wahrheit ist da drinnen. Es ist natürlich ein bisschen übertrieben, das ist mir schon bewusst. Ja, ein anderer Unterschied zwischen Mann und Frau. Männer drücken, und das sollten Sie wissen, beim Sex in der Ehe ihre Gefühle aus, die sie sonst in Worten nicht so sehr ausdrücken können. Das ist ihre Art, Gefühle auch auszudrücken. Wenn ein Mann zum Beispiel sich Sorgen macht, wird er auf Sex ausweichen, um die Intensität seiner Gefühle zu mildern. Und ein Mann, wenn er dann den Höhepunkt erreicht hat, dann ist er leer. Und das sollten die Frauen wissen. Ja? Hingegen die Männer sollten wissen, wenn eine Frau, die nach dem Geschlechtsverkehr den Höhepunkt erlebt hat, dann ist sie voll von Hormonen. Und dann braucht sie erst so richtig die Gemeinschaft mit ihnen. Der Mann hingegen, wenn er sich entleert hat, dann ist er auch tatsächlich leer, dann schläft er sofort ein und dann will er nichts mehr am Ende aus. Und wenn man das weiß, muss man aufeinander eingehen. Muss man verstehen. Die Frau ist voller Hormone, die erwartet jetzt noch einiges und der Mann ist völlig leer. Und das ist tatsächlich ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Wenn wir den beachten, dann werden sie bessere Liebhaber, eine bessere Beziehung haben. Haben Sie schon einmal gehört, dass ein Mann gesagt hat, meine Frau benutzt mich, wann immer sie Lust hat. Sie lässt mich dann aber links liegen. Wie ich das hasse, ein Sexobjekt zu sein. Haben Sie das schon mal gehört? Von einem Mann? Nee, gell? Ja, das gibt's nicht. Eigenartig. Bei der Frau aber schon. Warum ist der Grund? Wo ist der Grund? Der Grund ist dort, dass der Mann sich erst dann als guter Liebhaber sieht, wenn es zum Orgasmus kommt. Also für ihn ist der Höhepunkt der Liebe der Orgasmus. Der Mann, er täuscht keinen Orgasmus vor, die Frau aber schon. Und da ist der große Unterschied wieder. Er ist eben anders als die Frau. Das heißt, für die Frau ist der Orgasmus nicht das Wichtigste. Das kann ein schönes Nebenprodukt sein, aber das sollten wir Männer auch wissen. Dann braucht man nicht so in Leistungsdruck kommen. Wir können wirklich einander glücklich machen und ohne dieses, ja, und das ist ja auch das Problem der vorehelichen Beziehungen und der außerehelichen Beziehungen. Das ist so nebenbei. Das Ganze ist nur eine Leistungssache. Ja, why good? Ja, überlegen Sie sich das einmal. Zwei Leute, die sich überhaupt nicht kennen, sollten jetzt gut sein. Das geht ja gar nicht. Da muss man ja aufeinander eingehen. Da braucht es ja mehr als nur eine Vereinigung zweier Geschlechtsorgane, wenn man das versteht. Das kann man nur in der Ehe wirklich machen. Und dann soll es frei von Leistung sein, da ist es ein Schenken, den anderen glücklich machen. Ja, und ein Wort an die Männer. Die unersättliche, sexbesessene Frau, wie sie in bestimmten Filmen gezeigt wird, gibt es in Wirklichkeit nicht. Das ist ein Hirngespinst, dass sich einfach einige Männer ausgedacht haben und die vielleicht nur 1% der Frauen ausmacht, aber in Wirklichkeit gibt sie das nicht. Da müssen wir aufpassen, da werden wir verbildet durch diese Art von Literatur, durch diese Art von Filmen und wir dürfen uns nicht wundern, wenn es dann zu Hause nicht funktioniert. Weil wir da in eine völlig falsche Richtung gehen und auch völlig falsch programmiert werden. Ein anderer Hinweis noch, Frauen sind anders und Männer auch. Vielleicht vergleiche ich das. Die Frauen, die Männer sind gleich Gasherden und die Frauen sind Elektroherde. Was ist der Unterschied zwischen einem Gasherd und einem Elektroherd? Na, ein Gasherd, den schaltest du ein, der ist sofort heiß und dann schaltest du wieder aus und dann ist wieder Ruhe. Ja? Ein Elektroherd, der braucht ein bisschen länger, bis er warm wird und braucht auch wieder länger, bis er abkühlt. Und das bitte vergessen Sie nicht. Das ist tatsächlich in der Natur hineingelegt worden. Der Schöpfer hat es uns gegeben. Der Mann ist anders als die Frau. Und was auch in Bezug auf die Sexualität zu sagen ist, und das müssen wir als Männer verstehen, ja, eine Frau, wenn es zu Hause nicht stimmt, dann kann es auch im Bett nicht richtig stimmen. Es ist also so, dass sie alles dazu, wo ich schon letztes Mal gesagt habe, viel mehr mit einbezieht. Kommt auch vieles in ihrem Herzen vor. Wenn es auch noch so ein perfekter Tag gewesen ist, ja? Wenn eine Frau weiß, dass die Kinder krank sind, wenn es draußen regnet und sie durchnässt nach Hause kommt, der Hund weggelaufen ist, dann ist der Sex das allerletzte, an das sie denkt. Oder wenn auch zu Hause alles perfekt war, wenn sie ein perfekter Gentleman gewesen sind als Mann und sie sich doch zurückstößt, kann es zum Beispiel sein, weil sie immer noch unglücklich ist, weil sie vor 14 Tagen ihre Mutter beleidigt haben. Das gehört alles dazu. Da ist viel mehr dabei. Eine Frau sieht, empfindet viel weiter und sieht viel mehr als wir Männer. Und das müssen wir verstehen. Nun, kommen wir zu dieser Frage, ist Sexualität ein Bedürfnis wie Essen und Trinken? Voreheliche und außereheliche Beziehungen, haben wir schon gesagt, können nie das bringen, was man von ihnen erwartet, weil Sexualität ein Einspielen auf den anderen ist. Da ist ein Lernprozess drin. Da muss man üben, aufeinander einzugehen, was man braucht, was der andere für schön und für gut erachtet und was ihm wohl tut und was ihm weh tut, was ihn abstößt. Und wahre Liebe empfindet das, respektiert das und geht auf den anderen ein und will ihn glücklich machen. Die Liebe ist wie ein Fest, wie ein Festessen. Sexualität ist wie ein Festmahl. Ja? Ein Festmahl, das man vorbereiten muss. Ja, da gibt es ein schönes Wort im Englischen. If you wanna be in heaven at 11, you must start at 7. Das heißt, wenn du um 11 Uhr im Himmel sein möchtest, im himmlischen Gefilden, dann musst du um 7 Uhr beginnen. Ja? Das heißt, da gehört mehr dazu. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ein Fest muss man vorbereiten, ein Festmahl muss man vorbereiten. Und ein ganz wichtiger Hinweis für alle jene, die noch nicht verheiratet sind, Mahlzeiten sind noch keine Mahlzeiten. Dass die wirklichen Pflanzen der Liebe eingehen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den Garten der Liebe pflegen. Liebe braucht Zeit. Lassen Sie dieser Liebe Zeit, besonders jene, die noch keine Beziehung haben. Lassen Sie sich Zeit, die Liebe braucht Zeit zum Reifen. Und wer voreheliche Beziehungen praktiziert, der pflückt Blüten und wundert sich dann, dass es keine Früchte mehr gibt. Der nimmt vorzeitig etwas weg, was noch nicht gereift ist. So ein Lustgarten, der muss angelegt werden. Und wenn man vorzeitig in diesen Garten hineintrampelt, dann macht man vieles kaputt. Es muss reifen, es muss wachsen. Liebe braucht Zeit. Und das ist ein generelles Thema. Wahre Liebe braucht Zeit. Ein anderer wichtiger Punkt ist, wahre Liebe braucht Gespräch, Wertschätzung, Offenheit, Ehrlichkeit auf der einen Seite und Lob und Anerkennung auf der anderen Seite. Ich glaube, es ist so wichtig. Man sieht es bei Verliebten, die können das ja noch. Denen braucht man das nicht so sehr beibringen. Aber wenn man dann nur länger verheiratet ist, so 10, 20, 30, 40 Jahre, ne, dann wird man immer viel. Vielleicht, weil man schon sehr eingespielt ist aufeinander, aber ich denke auch, in 40-jähriger Ehe ist das Gespräch noch wichtig, auch über Sexualität. Das gehört genauso dazu. Und machen Sie es nicht zu Hause zu einem Tabuthema. Liebe braucht die Wahrheit. Alles außerhalb der Ehe ist Betrug und tut wahnsinnig weh. Und es ist Ehebruch etwas, was Vertrauen zerbricht, was vielleicht schwer wieder zusammenwachsen kann, wenn überhaupt. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie da ganz besonders sorgsam sind, wie in einem Garten, der gepflegt werden sollte. Liebe braucht Berührung. Und wenn sie Berührung braucht, dann sollte sie die richtigen Schritte gehen und langsam aufeinander zugehen. Da möchte ich Sie auf etwas sehr Wichtiges hinweisen. Desmond Morris, ein bekannter Familien- und Ehetherapeut, der hat sich auf der ganzen Welt umgesehen und hat herausgefunden, dass es auf der ganzen Welt gleich abläuft. Die Schritte zur Paarbildung. Wie Beziehungen entstehen. Ja? Und ich möchte ganz kurz diese Schritte mit Ihnen durchgehen, auch wenn Sie es schon hinter sich haben, Sie könnten es dann Ihren Enkelkindern erklären oder Ihren Kindern noch erklären. Es ist sehr wichtig für unsere Jugendlichen, die hier sind, bitte achtet darauf, dass ihr die Schritte richtig geht, denn wenn wir diese Schritte nicht einen nach dem anderen gehen, dann fallen wir auf die Nase und Beziehungen können nicht gut gehen, können nicht gelingen. Wir werden das ganz kurz ansprechen. 12 Schritte der Paarbildung, und die sind in Österreich genau die gleichen wie in Afrika, wie in Amerika oder in Asien. Wenn zwei Menschen sich finden, wie fängt es an? Erinnern Sie sich noch an Ihre Zeit, wie Sie sich da gefunden haben? Wie fängt es an? Das sieht man nicht gut. Auge zu Körper. Das heißt, man schaut den anderen einmal an, von der Weite. Aber wehe, wenn der andere mich anschaut, schaut man sofort weg. Ja, so beginnt es. Auge zu Körper. Man schaut immer den ganzen Menschen an. Der nächste Schritt ist, und da lassen Sie sich Zeit, lasst euch Zeit. Auge zu Körper bedeutet, schaut euch den Mann einmal gut an. Langsam, langsam, langsam. Nicht hurtig. Liebe haben wir gesagt, braucht Zeit. Der nächste Schritt ist Auge zu Auge. Das ist schon gar nicht so einfach, den Menschen anzuschauen, ohne wegzuschauen. Auge zu Auge. Da sieht man schon viel mehr und die Beziehung wird schon inniger. Der nächste Schritt ist dann Wort zu Wort. Dann fängt man an, miteinander zu reden. Ja? Zuerst hat man sich angeschaut, dann schaut man sich tiefer an, wenn man merkt, sie schaut mich auch an, aha, dann können wir uns anschauen. Und das nächste wird sein, ich werde anfangen zu sagen, liebe Frau, wie geht's Ihnen? Und ich freue mich, dass Sie da sind. Und dann fangen wir an zu reden miteinander. Aber bitte, diese Schritte brauchen oft Monate, bis man hinkommt zu einer Beziehung. Der nächste Schritt ist Hand zu Hand. Ich kann mich da gut erinnern, als meine Frau damals, ja, Freundin mit mir gestanden ist, und ich habe mich da ein bisschen näher hingestellt und dann habe ich versucht, ihren kleinen Finger zu erreichen, und dann habe ich ihn erwischt und dann ist so ein elektrischer Strom herübergegangen, ja, Hand zu Hand. Der nächste Schritt ist dann Arm zu Schulter. Dann fängt man an, den Menschen zu zeigen, dass er ja, ein Freund ist, den man ganz besonders gern hat, Arm zu Schulter. Der nächste Schritt ist dann Arm zur Hüfte, da rutscht der Arm dann runter ein bisschen auf die Seite und dann will man ausdrücken, ich beschütze dich und du gehörst mir auch zur Seite gestellt. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, da kann man noch jederzeit aufhören und sagen, ja, es hat nichts wollen sein, wir passen eben nicht zusammen. Jetzt wird es gefährlicher. Der nächste Schritt ist dann Mund zu Mund. Die Beziehung wird schon enger, die Paarbildung wird schon intensiver. Bei diesem Schritt kann man noch jederzeit eine Beziehung aufhören, ohne einem anderen weh zu tun. Mund zu Mund, da fängt man an zu küssen. Hand zu Kopf, das heißt, jetzt darf nicht jeder in den Kopf streicheln. Wenn jetzt ich hinkommen würde und in den Kopf streicheln würde, hätte ich ein komisches Gefühl. Das darf nur ein bestimmter Mensch, der völliges Vertrauen hat von Ihnen, von Ihrer Seite aus. Hand zu Körper. Da geht es aber noch nicht um die Geschlechtsorgane, sondern überhaupt, dass der ganze Körper gestreichelt wird. Die Wangen, die Schulter, der Rücken und so weiter. Und dann kommt der nächste große Bruch. Und bis daher muss man eigentlich sagen, ist es ganz wichtig, dass man dann aufhört, wenn man nicht wirklich weiß, ob man sich vermählt oder heiratet oder nicht. Jetzt kommt dann der nächste Schritt, der eigentlich in die Ehe hineingehört. Mund zu Brust, Hand zu Geschlechtsteil. Geschlechtsteil zu Geschlechtsteil. Das ist also dann die Sexualität, die innigste Vereinigung. So, das gilt es einmal generell, Schritte zur Paarbildung. Aber das Ganze können wir auch in die Ehe übertragen und können sagen, wie fängt es denn an? Und Sie sehen, wie die Jugendlichen angeleitet werden. Wenn Sie heute ein Heft in die Hand nehmen, ob das heißt Mädchen oder Bravo oder wie auch immer, dann werden die Jugendlichen angeleitet, wie kommt man am schnellsten ins Bett? Und wie verhütet man ein Baby? Das ist das Einzige, was sie lernen. Aber sie lernen nicht mehr, diese Schritte langsam zu gehen, eine Beziehung aufzubauen, eine Gemeinschaft miteinander aufzubauen. Und wenn das nicht passiert, wenn man diese Schritte überschreitet, wenn man da schnell, also sich Auge zu Auge, und das nächste ist, wo wohnst du? Ja? Dann hüpft man über verschiedene Schritte hinweg und das Ende ist dann irgendwo gleich Hand zu Geschlechtsteil und dann Geschlechtsteil zu Geschlechtsteil. Dann kann der Mensch die Beziehung nicht wirklich auf die Dauer halten. Dann fällt er ins Bodenlose in dem Augenblick, wo Sexualität, wo dieses Gefühl der Liebe nicht mehr da ist. Weil da ist keine Freundschaft als Basis da. Und dasselbe gilt auch für die Ehe. Sie können das auch anfangen wieder, wenn Sie glücklich werden wollen da unten. Ja, dann fangen Sie da an. Schauen Sie Ihren Partner mal wieder an, wie schön er ist, auch noch mit 60 Jahren. Ja, wenn die Haare ausfallen, ist er trotzdem noch schön. Fangen Sie an, mit ihm zu reden, Hand zu Hand. Ich finde es so schön, wenn ein älteres Ehepaar Hand in Hand über den Hauptplatz spaziert. Man sieht es heute selten. Und das gehört dazu zur Paarbeziehung. Ja? Nehmen Sie ruhig wieder Ihre Frau an die Hand. Und führen Sie sie, oder Hand an die Schulter, drücken Sie sie her, zeigen Sie ihr, dass Sie sie lieb haben. Das sind alles Schritte hin zu dem Höhepunkt der Geschlechtlichkeit der geschlechtlichen Vereinigung. Ja, so, ein Tisch für zwei. Wenn ein Mann erst einmal geheiratet hat, weiß er alles, was er über seine Partnerin wissen muss und sieht keinen Sinn mehr darin, sich stundenlang mit ihr zu unterhalten. Was sagen Sie dazu? Aber es ist oft so. Die jungen Leute, Verliebte, die sitzen noch stundenlang am Mondenschein, am Banker und da gibt es über alles Mögliche geredet und da wird geredet und geredet und geredet. Und dann ist man länger verheiratet, dann hört man auf damit. Und es ist die Liebe eben ein Festessen, ein Tisch, wo zwei an dem Tisch sitzen können. Wir wollen heute ein bisschen noch auf die sexuellen Probleme eingehen. Das sexuelle Problem Nummer eins in der Paarbeziehung ist der selbstsüchtige Mann. Das muss ich einmal ein bisschen Selbstkritik üben. Ja? Das Sexualproblem Nummer eins, der selbstsüchtige Mann. Auf der einen Seite der Diktator. Kennen Sie den zu Hause? Es geschieht das, was ich will. Ich bin das Haupt der Familie. Er hat fast so ein gern Bart. Fürst am Tisch und wenn er heimkommt, muss das Essen da sein und alles muss nach meiner Pfeife tanzen. Sie dürfen sich nicht wundern, wenn es dann nicht funktioniert in der Paarbeziehung. Das ist der Diktator, der versucht, alles mit Macht, mit Härte zu erreichen. Der zweite Problemfall ist der Softie. Kennen Sie den? Der Pantoffelheld. Der das ganze Gegenteil davon ist. Ja, ja Schatzi, was willst du? Das heißt also, er möchte das auf die weiche Art erreichen, was der andere auf die harte Art erreicht. Und beides wollen die Frauen nicht. Sie wollen keinen Diktator zu Hause und auch keinen Softie. Ja? Das nächste Problem ist der Playboy. Er will alles auf die lockere, spielerische Art erreichen, nicht? Der alles so übergeht und aha, passt schon alles. In Wirklichkeit ist nichts, was passt. Oder der Workaholiker, das ist der, der alles durch Leistung erreichen will. Arbeit, 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 Arbeit. Keine Zeit zur Ruhe, keine Zeit zur Pause, Arbeit ist das Leben. Das ist ein Grabstein für ein Pferd. Gell? Nur Arbeit war sein Leben. Verstehen Sie das und vergessen Sie das nicht. Wir Menschen sind doch auch noch für was anderes da. Jetzt hören Sie auch ruhig einmal auf zu arbeiten. Und der Garten muss nicht unbedingt so perfekt sein. Denken Sie daran, Sie haben auch noch einen Partner zu Hause, der gerne auch einmal ein bisschen Zeit haben möchte für sich selber und mit Ihnen zusammen. Ja. Der gute Ehemann, darf ich den auch ein bisschen ansprechen? Was ist der gute Ehemann? Vielleicht schreiben Sie es mit. Er ist der Leiter zu Hause. Ein Leiter, der weiß, was die Frau für Bedürfnisse hat, nämlich sie hat das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis ist zu wichtig. Und wenn sie geleitet wird und geführt wird, das ist etwas, was die Frau in ihrer Natur braucht. Sie braucht jemanden, der sie leitet und der sie führt. Der Mann ist ein Versorger. Ein Versorger, der kennt das Bedürfnis der Frau nach Geborgenheit. Wir haben schon davon gesprochen heute. Und sein Versorger versorgt seine Frau und sie fühlt sich geborgen bei ihm. Und wenn eine Frau sich geborgen fühlt, dann kann sie sich auch schenken. Der gute Ehemann ist ein Lehrer. Ein Lehrer weiß um die Bedürfnisse der Frau nach offener Kommunikation. Er redet gern mit ihr. Er spricht sich aus mit ihr. Er ist ein guter Liebhaber und er kennt die Bedürfnisse der Frau, nämlich das Bedürfnis nach Zärtlichkeit ohne sexuelle Absicht. Was muss ich dazu sagen? Wenn Sie ein guter Liebhaber sind, und da gibt es einen kleinen Trick, machen Sie das ruhig einmal. Sie kennen das Wort Fasten, legen Sie sich einmal eine Woche an Fasten auf und sagen zu Ihrer Frau Schatzi, in der kommenden Woche brauchst du keine Angst haben. Ich habe mir vorgenommen, weil der Herr Fuchs das im Seminar gesagt hat, ich werde mich jeden Abend eine halbe Stunde streicheln im Bett. Und dann genießen Sie es, machen Sie es schön warm und dann streicheln Sie sie. Und Sie kann es genießen, ohne Angst zu haben, Und das ist etwas ganz Wichtiges. Dann lernen wir auch ein bisschen auf den anderen eingehen und der Partner lernt auch etwas. Und jetzt noch ein Wort an die Männer in Bezug auf Romantik. Ja, das muss ich auch ansprechen, denn viele können mit Romantik heute nichts mehr anfangen, weil wir wahrscheinlich auch keine Vorbilder haben in dieser Weise. Und so ist es, der Vater hat nichts anfangen können mit Romantik, wie soll es der Bub wissen? Das ist ja auch verständlich. Auf der anderen Seite aber müssen wir uns nacherziehen. Wir können nicht sagen, du, ich bin einmal so, mein Vater hat von Romantik nichts gehalten, ich auch nicht. Ich denke, da können wir uns nacherziehen. Da können wir sagen, du Schatz, ich lerne ein bisschen was von Romantik. Vielleicht notieren Sie sich diese Punkte. Erstens, achte auf die Umgebung. Es wäre nämlich völlig falsch, wenn Sie da in dieser Umgebung eher eine Liebeserklärung machen, wo rechts und links die Bohrhämmer hammern. Ja, es muss schon eine ordentliche Umgebung sein. Ja, da weiß man dann schon, welche Umgebung die Frau gerne mag. Ansonsten redet man einmal gern drüber und sagt, du, was hältst du denn gern? Was findest du denn schön? Achten Sie also auf die Umgebung. Zweitens, sorge für Gaumenfreuden. Das gehört auch dazu zur Romantik. Ja? Schönes Essen, ein bisschen ausführen, besonderes Restaurant. Nächster Punkt, zünde ein Feuer an, nicht das Haus, aber das offene Kaminfeuer vielleicht oder eine Kerze. Feuer hat einen ganz besonderen romantischen Einschlag. Schenke ihr etwas Persönliches, kein Hunderter oder Gutschein, da hast du, das kannst du was kaufen. Schenke ihr was Persönliches, was du selber ausgesucht hast, auch wenn es nicht passt nachher. Das kann man noch umtauschen, aber sie hat es lieber, wenn man was Persönliches schenkt, als wenn man ihr irgendwo so ein Geld gibt und sagt, du, jetzt kannst du was kaufen. Ja, sorge, dass sie etwas Nettes hört von dir. Sage etwas Nettes, etwas Liebes, was ehrlich ist. Ja, also nicht den Ries und den Brei, also den Batschen, das geht mal nicht. Ne? Also. Sexualproblem Nummer 2, die selbstsüchtige Frau. Jetzt tun wir ein bisschen den Spiegel der Dame vorhalten. Die Dominante, kennen Sie die? Das ist das Pendant dazu. Die Dominante, die befehlende Frau. Komm her, mach das, geh hin. Und so weiter und so weiter. Brauche ich mich nicht verbreitern. Das andere Problem ist die Sklavin. Kein Wunder, dass dann in der Sexualität nicht hinhaut. Die Sklavin, die lässt sich einfach. Wie ein Fetzen liegt sie da und sagt, so, da kannst du irgendwie anfangen. Aber das geht auch nicht. Das will der Mann auch nicht. Der will auf der einen Seite nicht die Dominante, auf der anderen Seite auch nicht die Sklavin. Kennen Sie die Achterbahn? Das können Sie selber schauen, wo Sie einpassen. Ja? Die Achterbahn. Okay. Oder die Unabhängige, die Autonome, keinen braucht, die sich selbstständig macht. Auch das ist ein Sexualproblem, denn der Mann braucht jemanden, den er versorgen möchte und kann. Es ist schön, wenn er weiß, dass er da eine Frau hat, die anlehnungsbedürftig ist. Einige Hinweise auf die gute Ehefrau. Die gute Ehefrau ist die Ehrende. Und eine ehrende Frau weiß, die Bedürfnisse des Mannes zu respektieren. Er will Haupt sein. Und das ist vom Schöpfer so gedacht. Das ist nichts, was man sagt als alter Zopf von der Vergangenheit her, sondern das kommt tatsächlich von unserem Weltbild als Christen. Sie ist die Gehilfin, sie kennt die Bedürfnisse des Mannes nach Wertschätzung. Wir haben gesagt, der Mann möchte beachtet sein. Nächster Punkt, sie ist die Freundin, sie kennt die Bedürfnisse des Mannes nach Vertrautheit. Sie ist die Liebende, sie kennt die Bedürfnisse des Mannes nach Sexualität. Und da kann ich auch sagen, können Sie sich nacherziehen. Auch wenn Sie von den Eltern her falsch erzogen worden sind, vielleicht gibt es auch Frauen, die in der Vergangenheit etwas Schlechtes erlebt haben. Es geht sogar bis zum sexuellen Missbrauch, der passiert ist, dass eine Frau zum Beispiel vergewaltigt worden ist. Sie tut sich dann im Bereich der Sexualität in der Ehe sehr, sehr schwer. Da braucht sie sicher Hilfe, um das Ganze verarbeiten zu können. Aber man kann das verarbeiten. Und man kann dann auch wieder offen sein für eine neue Beziehung. einen kleinen Hinweis in Bezug auf die Frau. Es muss nicht immer unbedingt die rote Lampe leuchten. Ja? Gewinne eine positive Einstellung zur Sexualität. Das kann man wirklich machen. Und wenn man weiß, woher die Sexualität kommt, wenn man weiß, wer sie erdacht hat, wer sie geschenkt hat, wer sie gegeben hat, hat Segen darauf gelegt, und wenn sie eine positive Einstellung zur Sexualität gewinnen und diese Mythen ein bisschen vergessen, von denen wir kurz gesprochen haben, dann wird es leichter gehen. Gewinne eine gesunde Einstellung zu dir selbst. Ich glaube, das ist wichtig. Manche Damen stehen vor dem Spiegel und können sich nicht anschauen, besonders wenn sie nackig vor dem Spiegel stehen. Gewinnen Sie eine positive Einstellung zu sich selbst. Sie brauchen sich nicht vergleichen mit Covergirls, mit den Damen, die da und dort auf den Plakaten herunterschauen. Das ist nicht die Realität. Du darfst auch einmal die Initiative ergreifen. Auch das kann ich selbst entscheiden und ich kann mich da ein bisschen schenken dem anderen. Und sei kreativ und flexibel und feiere die Feste, wie sie fallen. Das gilt also in der Ehe. Ja? Und sei frei zum Genießen. Man kann auch wirklich Sexualität genießen, wenn sie in der richtigen Weise durchgeführt wird. Und ich hoffe, dass Sie an diesem Abend doch ein paar Ideen und Gedanken mitbekommen haben und sagen, ich entscheide mich und ich möchte es besser machen. Dann wird auch vieles in Ihrer Beziehung gut werden. Einige Rezepte noch zum Schluss für eine erfüllte Partnerschaft. Wahre Liebe ist langmütig. Jetzt können wir das Wort einsetzen. Sie braucht Zeit. Langmütig sein heißt geduldig sein. Sie braucht Zeit. Das heißt, die Liebe braucht Zeit oder auch die Partnerin braucht Zeit. Die Liebe ist freundlich. Die wahre Liebe weiß, dass sie romantische Worte braucht. Das kann man einander schenken. Nicht meinen, sie weiß eh, dass ich sie gern habe. Und wenn ich nichts sage, dann passt euch. Ruhig ein bisschen mehr ausdrücken. Die Liebe eifert nicht. Wahre Liebe, sie braucht die Gewissheit der Treue. Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Auf diesem Boden kann Liebe wachsen. Auf dem Boden der Treue. Das gilt schon mit den Blicken der Männer. Aufpassen, wo man hinschaut und was man sich anschaut. Auch da haben die Frauen schon das Empfinden der Untreue. Liebe treibt nicht Mutwillen, sie will nicht vergewaltigt werden. Ich möchte da sagen, dass es auch Vergewaltigung im Ehebett gibt. Sexueller Missbrauch in der Ehe ist sehr, sehr ankommen. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, nehmen Sie das Konzept der wahren Liebe ins Herz. Und Sie werden rücksichtsvoll sein, liebevoll sein und den anderen nicht vergewaltigen. Liebe verhält sich nicht ungehörig. Das heißt, sie ist sensibel. Sie ist empfindsam auf das, was der andere gerne hat. Liebe lässt sich nicht erbittern. Das bedeutet, sie braucht Vergebung. Und sie schenkt Vergebung. Und auf diesem Boden kann sie wachsen, in diesem Garten. Die Liebe freut sich der Wahrheit. Das heißt, sie braucht ehrliche Wertschätzung. Wirklich ehrliche, aufrichtige Wertschätzung. Liebe erträgt alles, das heißt, sie braucht auch einmal ein Nein und sie darf auch einmal Nein sagen. Liebe glaubt alles, sie braucht ungeteilte Hingabe und Vertrauen. Sie hofft alles, sie hat immer eine Chance. Das Bessere kommt noch, indem man sich bemüht, ein Ziel vor Augen hat. Das Bessere kommt noch. Sie hat Hoffnung. Die Liebe hört niemals auf. Die wahre Liebe hört niemals auf. Auch nach 60 Jahren ist es noch schön mit ihr. Ja? Wenn man in dieser wahren Liebe lebt, wird man es verwirklichen können. Jetzt wird der eine oder andere sagen, puh, wer ist hier zu tüchtig zu diesen Leitsätzen? Man könnte ja statt dem Wort Liebe ihren Namen einsetzen. Der Herr Fuchs freut sich der Wahrheit, der Herr Fuchs erträgt alles, er glaubt alles. Sie können auch Ihren Namen einsetzen. Ja. Fräulein Schwab hofft alles. Ja. Passt da? Ja, schwierig, ja. Aber ich kann Ihnen einen anderen Tipp geben. Da, wo das Wort Liebe steht, können Sie auch den Schöpfer einfügen, der die Liebe gemacht hat. Gott freut sich der Wahrheit, er erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles und er hört niemals auf. Und wenn Sie von ihm sich Liebe holen, ein kleiner Tipp, dann wird es funktionieren. Die rechte Lebenseinstellung ist so wichtig. Überprüfen Sie Ihre Lebensphilosophie, dementsprechend wird dann auch Ihre Art sein, zu lieben. Und ich möchte Sie ermutigen, dass Sie sich die Liebe dort holen, wo sie eigentlich wirklich zu Hause ist, nämlich bei dem, der uns gemacht hat. Ein kleiner Einblick, ich weiß, dass ich vieles angesprochen habe, sollte ich das eine oder andere noch persönlich sagen wollen, sollen, dann kommen Sie zu mir, ich bin gerne für Sie da, auch als Paar in der Paarberatung. Mein Beruf ist ja auch Ehe- und Familienberater, ich habe auch eine Ausbildung genossen mit meiner Frau. Wir sind gerne bereit, auch eine Paarbetreuung durchzuführen, die kostenlos ist, die wir Ihnen anbieten wollen. Auf der anderen Seite möchte ich Sie ermutigen, dass Sie diese Gedanken einfach einmal zu Hause durchdenken und ja, sich vorbereiten auf das nächste Thema. Darf ich Herrn Neugebauer bitten, dass er jetzt die Hausaufgabe austeilt für die nächste Woche, für den nächsten Dienstagabend, wo es um ein anderes Thema geht, und zwar die 5 Sprachen der Liebe. Versäumen Sie den Abend nicht. Ein reicher Gewinn wartet wieder auf Sie. Ja? Nächsten Dienstagabend, 19 Uhr, Sie können noch ein paar mitbringen, ein paar Sessel haben wir noch frei. Die 5 Sprachen der Liebe. Die Hausaufgabe bezieht sich noch auf die Sexualität. Ja? Sie haben heute einiges gehört über die Sexualität und da können Sie einmal diesen Fragebogen für sich selber durchdenken. Wie schaut es denn bei mir aus? Wie schaut es bei meinem Partner aus? Und dann kann man miteinander reden. Dann kann der Partner sagen, was hast du denn da hingeschrieben? Hm? Zum Beispiel, entspannte Atmosphäre im Schlafzimmer. Wenn Sie eine 6 hinschreiben, dann ist es ideal. Wenn Sie eine 5 hinschreiben, ist es gut. Wenn Sie eine 4 hinschreiben, befriedigend. Eine 3, oft unbefriedigend. Eine 2, sehr mangelhaft. Und eine 1, Eiszeit. Ja? Und dann können Sie sagen, was hast du hingeschrieben da? Ich habe das hingeschrieben. Warum hast du das hingeschrieben? Was mache ich falsch? Wie kann ich mich wieder glücklich machen? Was glauben Sie, was am Ende der 7 Abende passiert? Da werden die Leute zu mir kommen und sagen, ich kenne meinen Mann nicht mehr, ich habe einen ganz anderen Mann. Ich kenne meine Frau nicht mehr, die ist eine völlig andere geworden. Und das wäre unser Wunsch, dass Sie glücklicher werden in der Beziehung und für jene, die noch keine Beziehung haben, dass Sie sich richtig vorbereiten darauf, um eben in dieser Weise wirklich Partnerschaft zu erleben, die wirklich macht. So, das für heute Abend. Ich darf Sie noch hinweisen auf verschiedene Dinge. Ich möchte mich herzlich bedanken für Ihre Spendefreundlichkeit. Sie haben ja da dieses Körbchen überquellen lassen. Danke vielmals für Licht und Heizung. Wenn Sie es gerne möchten, wir danken dafür. Auch für den Büchertisch möchte ich hinweisen, da gibt es wertvolle Literatur. Das nächste Mal werden wir dann Bücher zur Sexualität auslegen und zur Paarbeziehung auslegen, die Sie dann auch anschauen können und bestellen können, die also auch diesen Gedankengang, den ich hier ein bisschen dargestellt habe, noch vertiefen. Dann gibt es noch die Kassetten, wenn Sie eine Kassette haben möchten, die heutige kriegen Sie das nächste Mal. Ist ganz klar. Bestellen Sie sie bei meiner Frau, dann weiß ich, wie viel ich machen muss. So, ja. Und die Unterlagen, wenn Sie noch haben möchten, sagen Sie es meiner Frau, dass ich es weiß, wie viel ich noch kopieren muss. So, ich hoffe, es war nicht zu viel. Mein Herz ist voll und deshalb musste ich einfach ein bisschen diese Gedanken ausdrücken. Ich wünsche Ihnen ein gutes Nachhausekommen und ein gutes Gespräch jetzt beim Heimfahren. Oder auch zu Hause dann noch, gell? Und auf ein Wiedersehen am nächsten Dienstag um dieselbe Zeit. Kommen Sie gut nach Hause und bis zum nächsten Mal. Guten Abend.